Es ist das Vertrauen in die Politik beschädigt.
Warum gerade Graz das Mekka des europäischen Kommunismus ist?
Umfragen gehen, man verzeiht mir den Ausdruck, wie Sau. Es ist vollkommen egal, was am Wahltag ist. 5 Tage später haben es die Leute wieder vergessen.
Warum nenne ich mich dann KPÖ, wenn ich es eigentlich nicht so lebe oder realpolitisch ist es dann eh anders?
Ach ja, es gibt einen Zulauf zu populistischen Parteien und weißt du, warum er sagt, warum das ist? Aus Langeweile.
Wie politisch verrückt ist Österreich?
Und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres facettenreichen Podcasts Mensch Merkur. Ich freue mich sehr, wirklich sehr für eine besondere Folge. Liegt auch am Gast. Er kommt aus einer Branche, aus einer Zunft, die eher spröde daherkommt. Es gibt viele Stimmen, die behaupten, er ist einer der unterhaltsamsten in seiner Zunft. Das werden wir heute testen. Er ist auf jeden Fall einer der bekanntesten, renommiertesten Meinungsforscher als Politikwissenschaftler. Wir werden mit ihm Aktuelles und Generelles diskutieren. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Peter Hayek.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich freue mich. Wir machen es so, wir haben vieles zu analysieren, zu debattieren, zu diskutieren. Harte Brocken. Wir beginnen aber leicht zur Einstimmung mit einer kleinen Fragerunde. Das heißt, die Anforderung wäre, du bekommst Fragen und gibst kurze Antworten, im Idealfall ein Wort bis ein Satz.
Bring mal hin.
Probieren wir es.
Ich hoffe es.
Erste Frage.
Ja.
Populismus ist?
Schlecht.
Repräsentative Demokratie oder direkte Demokratie?
Beides.
Die größte Überraschung bei der Grazwahl wäre?
Wenn die KPÖ nicht Erster werden würde.
Ist das Vertrauen in die Demokratie beschädigt?
Es ist das Vertrauen in die Politik beschädigt.
An meinem Job mag ich so gar nichts?
Nichts.
Bist du für die Wiedereinführung der Wahlpflicht?
Nein.
Wahlplakate oder TikTok?
Je nach Zielgruppe.
Absolute Mehrheit oder Koalition?
Begrenzte absolute Mehrheit.
Online-Umfrage oder Telefonumfrage?
Je nach Zielgruppe.
Wer ist ehrlicher, Wähler oder Politiker?
Beide gleich.
Welche Medien konsumierst du?
Viele.
Wer entscheidet Wahlen, die Überzeugten oder die Unentschlossenen?
Die Überzeugten.
Werden Wahlen heute gewonnen oder verloren?
In den meisten Fällen werden sie gewonnen, aber man kann sie auch verlieren, siehe 2006, Wolfgang Schüssel.
Das war's. Das war die Lockerungsübung zu Beginn.
Wunderbar.
Jetzt haben wir natürlich diesen aktuellen Aufhänger. Also, wie gesagt, du bist ja selbst tätig im Podcast-Geschäft, das Orakel. Zufälligerweise hattest du in deiner letzten Folge das Thema Grazwahl auch, hast es besprochen und man kommt jetzt nicht vorbei und deshalb wollen wir mit dir auch ein bisschen drüber reden. Wenn du jetzt in der Lage wärst, einem internationalen Politikwissenschaftler zu erklären, warum gerade Graz das Mekka des europäischen Kommunismus ist, wie würdest du das versuchen, irgendwie auf den Punkt zu bringen?
Ja, ich würde nicht sagen, dass es das Mekka des europäischen Kommunismus ist, weil ja die KPÖ in Graz und in der Steiermark nicht als klassisch kommunistische Partei auftreten, so wie wir Kommunismus verstehen. Also wenn man Kommunismus in die Menge wirft, dann werden die Menschen wahrscheinlich sagen, kommunistisch heißt Diktatur oder zumindest autoritär, heißt Fünfjahresplan. Zumindest bin ich als 71er-Jahrgang genau mit diesen Geschichten aufgewachsen. Hätte damals auch noch geheißen Warschauer Pakt. Man würde wahrscheinlich sagen China, Russland, Nordkorea. All dem entspricht die kommunistische Partei in Graz und in der Steiermark nicht. Und dementsprechend wäre ich da vorsichtig. Aber die Steiermark ist deshalb sehr, sehr interessant, weil sie in Graz eben eine kommunistische Bürgermeisterin hat und im Land einen freiheitlichen Landeshauptmann hat. Und man sieht, dass in einem demokratischen Land wie Österreich die politischen Ränder gestärkt worden sind. Damit meine ich nicht Extremismus, bitte. Aber die Freiheitliche Partei steht in Teilen weit rechts und die Kommunistische Partei steht natürlich in Teilen weit links. Und warum ist das so? Weil die beiden Traditionsparteien ÖVP und Sozialdemokraten einfach möglicherweise ihren historischen Zenit überschritten haben und dieses Vakuum hinterlassen haben. Und da strömen jetzt die beiden hinein. Das ist für mich das Interessante eigentlich.
Du bist jetzt schon beim großen Ganzen, aber wenn wir nochmal zurück, das macht ja keinen Sinn. Also du sagst einerseits, die meisten verbinden damit nicht den Kommunismus, den sie, weiß ich nicht, im Duden vorfinden würden, aber es geht irgendwie dann verloren. Warum nenne ich mich dann KPÖ, wenn ich es eigentlich nicht so lebe oder realpolitisch ist es dann eh anders, dann könnt ihr mich anders nennen.
Naja gut, aber da müsst ihr mit der LKK und Co. reden. Ich kann das nicht beantworten, warum sie sich weiterhin kommunistische Partei nennen.
Oder
der Dankl in Salzburg.
Warum die Wähler automatisch, sie lesen KPÖ, aber in ihrer Wahrnehmung
ist es
die KPÖ-Leit oder...
Das kommunistisch, glaube ich, das lesen sie nicht einmal mehr, abgesehen davon, die Zeit ist tatsächlich fortgeschritten. Wir haben ja heute große Wählerkohorten, die nicht mehr den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die nur noch unter Anführungszeichen die Nachkriegsgeneration sind, mal Punkt 1. Punkt 2 haben wir natürlich viele Wählerinnen und Wähler, die den Warschauer Pakt, den Kalten Krieg nur noch aus Erzählungen kennen. Und dementsprechend haben sie natürlich einen anderen Blick, einen anderen historischen Blick auf die Dinge. Und sie lesen nicht KPÖ, sie lesen LKK, sie lesen Dankl in Salzburg. Es ist sehr, sehr personenzentriert. Das Gleiche gilt übrigens für die Freiheitliche Partei auch. Die wenigsten wissen halt, dass die FPÖ aus dem VDU herausgegangen ist, der 1949 gegründet wurde, wo sattsam ehemalige Nationalsozialisten dort sich wiedergefunden haben, die nicht bei ÖVP und Sozialdemokraten untergekommen sind, also quasi der Gesinnung im Großen und Ganzen treu geblieben sind. Friedrich Peter, FPÖ-Parteichef, SS-Sturmbahnführer und Bruno Kreisky, sozialdemokratischer Bundeskanzler, hat mit ihm 1971 mit einem minderheitsfreundlichen Wahlrecht, seine Regierung stützen lassen. Das sind Dinge, die natürlich in der Historie wichtig sind, aber die für die Wählerin von heute keine Auswirkung mehr haben in diesem klassischen Sinn. Und sowohl Freiheitliche als auch Kommunisten in Österreich würden auch diese Zeit von sich wegschieben und sagen, das ist vielleicht ein Teil unserer Geschichte, aber dort stehen wir nicht mehr.
Ja, aber ich meine, einerseits wird es die These bestätigen, dass jetzt Programmatik, Ideologie nicht mehr ganz so wichtig ist, sondern von der Persönlichkeit abgelöst wird, immer mehr
wahrscheinlich. Ja, ich würde nicht sagen, dass es abgelöst wird, aber definitiv ist natürlich, dass der ideologische Bezug der Wählerinnen und Wähler ein deutlich geringeres. Früher hast du auf deinem Dienstzettel gestanden gehabt, Arbeiter, und dann hast du einfach ganz logisch die Sozialdemokratie gewählt. Ja. Das ist heute so nicht mehr. Heute sprechen wir eigentlich in Teilen vom Stimmungswähler. Und der Stimmungswähler hat ein gewisses Mindset. Und in dem Mindset gehen sich ein paar Parteien aus. Und je nachdem, ob derjenige thematisch angesprochen wird oder personell angesprochen wird, gibt er dann dieser Partei die Stimme. Also diese ideologische Verortung, die gibt es natürlich schon, oder die ist schon sehr lange in Auflösung.
Obwohl ja teilweise auch in der Programmatik, ich glaube im steirischen KPÖ-Programmheft stehen schon explizite Dinge drinnen, wie Produktionsstätten, kein eher verstaatlich, das sind schon eher relativ klar definierte Dinge und Ziele, aber die gehen vorbei an der Wahrnehmung.
Ja, aber wer liest das?
Wer findet es? Wer liest es wahrscheinlich?
Ja, wer sucht es? also das ist natürlich für den Wähler und die Wählerin steht im Vordergrund, ob Personen ein gewisses oder Parteien ein gewisses Thema besetzen und dieses dann auch authentisch vertreten, und sie wollen von diesen Personen auch nicht enttäuscht werden. Also das war immer der Klassiker bei den Freiheitlichen zum Beispiel. Ja, dass sie dann sind sie in die Regierung gekommen, 2002 kommt dann Knittelfeld. Ja, dann ist wieder lange Zeit Aufbauzeit vergangen, dann sind sie wieder in die Regierung gekommen, dann kann Ibiza. Ja, so, jetzt sind sie aber wieder oben auf. Ja. Aber da merkt man, dass dann einige Wähler wieder oder größere Teile der Wählerschaft wieder weggegangen sind, weil sie einfach enttäuscht worden sind. Aber sie sind so beweglich, dass wenn ein Thema wiederum besetzt wird und auf der anderen Seite es ein politisches Vakuum gibt, dann wieder zu dieser Partei zurückkehren. Also die Programmatik steht schon ganz lang nicht mehr im Mittelpunkt.
Das Spannende ist, du hast es erwähnt, oder du hast jetzt beide Seiten erwähnt, und es ist jetzt sehr lokal, aber ich zitiere jetzt ein Wahlplakat, eben von der regierenden Bürgermeisterin, sinngemäß, oder glaube ich nicht nur sinngemäß, sondern tatsächlich steht da, wir sind anders als die anderen. Das klingt ja ein bisschen so nach Oppositionspolitik, fast so wie eben auch freiheitlich so,
es ist Anti-Establishment.
Sie sind gegen uns und wir sind für euch, so ein bisschen, oder?
Ja, nein, es ist Anti-Establishment.
Obwohl sie Bürgermeister
ja, ja. sind. Ja, ja, cool, gell?
Ja.
Geht auf. Aber warum geht's auf? Das ist die entscheidende Frage. Warum geht's auf? Weil LGK allein einmal von ihrem Habitus anders ist. Sie ist nicht, wie man sich einen klassischen Bürgermeister oder Bürgermeisterin einfach vorstellt. Sie verzichtet ja auch auf Teile, glaube ich sogar größere Teile ihres Gehalts. Das ist im politischen Geschäft auch eher ungewöhnlich. Das heißt, das stärkt schon ihre Glaubwürdigkeit, indem dass sie sagt, wir sind allen anders, auch wenn wir jetzt quasi Establishment sind, also an der Macht sind, aber wir sind trotzdem anders. Und das bedienen sie natürlich, ja, ganz klar. Das macht übrigens die Freiheitlichen, das ist ganz lustig, diese Parallelen, das macht die Freiheitlichen ganz genauso.
Ja. Wir haben im Vorgespräch kurz erwähnt, eben Prognosen sind meistens schwierig, wenn es die Zukunft betrifft. Da gibt es ja diese Anekdote.
Na ja, klar.
Diese großen Ereignisse von Brexit bis zu Trump, so dieser große Überraschungsmoment, ist ja in Graz dann auch passiert. Ne? Man dachte, es kommt anders, dann war es sehr warm. Dann waren
2021.
Alle, genau, in der Südsteiermark und wenig Wähler und keine Ahnung. Und es kam dann zu diesem Punkt. Jetzt in der Nachbetrachtung, auch jetzt in deiner und von allen Profis, war das mehr Trotzreaktion auf das bestehende System oder war das wirklich ein klares Ja in Richtung institutionalisierte Sozialpolitik aus dem Rathaus heraus?
2021. Genau, ja. Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass die KPÖ in Graz eine ganz, ganz, ganz lange Vorarbeit geleistet hat. Sie ist immer ihrem Thema treu geblieben und ja, das hat sich dann am Ende des Tages durchgesetzt und abgesehen davon hat natürlich LKK eine ganz gewichtige Rolle gespielt, was ich jetzt noch so im Rückblick auch in Erinnerung habe. Aber, und das ist ja das Spezielle, sowohl an der damaligen Wahl als auch an der jetzigen Wahl, es gingen halt nur 53% 2021 wählen. Und das heißt, ganz offensichtlich hat die Kommunistische Partei ihre Wählerschaft deutlich besser zu den Wahlurnen gebracht als die anderen Parteien. Es war 2021, das heißt, es wird noch Ibiza-Ausläufer gegeben haben. Das heißt, Freiheitliche dürften zu Hause geblieben sein. Und die ÖVP möglicherweise auch, weil man sich des Wahlsieges relativ sicher war, sind Wählerinnen und Wähler auch zu Hause geblieben. Das ist übrigens eine ganz typische Entscheidung, dass sie sagen, die Geschichte ist gerannt. Das war es dann. Das sieht man immer lustigerweise bei Bundespräsidentenwahl, zweiter Wahlgang. Da lässt dann einfach auch die Wahlbeteiligung nach, weil man sagt, na gut, der Amtsinhaber gewinnt das sowieso. Ja, und das war 2021 im Großen wahrscheinlich der Rahmen, in dem sich's abgespielt hat. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es so viel anders ausgehen wird. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin wieder bei der Wahlbeteiligung. Wir gehen von einer leicht steigenden aus, aber wir glauben nicht, dass sich so rasend viel tun wird. Und das heißt, die aller wichtigste Aufgabe der wahlwerbenden Parteien ist, ihre Zielgruppen einfach mal zur Wahlurne zu bringen. Und daran wird die Wahl sich aller Voraussicht nach entscheiden, wie ich schon eingangs gesagt habe, dass die Kommunistische Partei nicht Erster wird. Also da hätte ich dann ein Problem am Wahltag, wenn es so ausgeht.
Ist das irgendwie messbar? Also Mobilisierung schon im Vorstadium einer Wahl?
Ja, wir machen das ja, also wir haben ja die Umfragen, die wir gemacht haben, also zweimal gemacht und die waren für die kleine Zeitung. Man muss auch dazu sagen, über das, was ich jetzt teilweise spreche, das ist schon wieder ein paar Wochen alt, weil die Feldarbeit war vom 20. Mai bis 3. Juni. Die Wahl findet am 28. Juni statt. Also wir sind doch einige Zeit lang eine Zeit lang weit davon weg. Wie messen wir das? Wir fragen ganz einfach auf einer Skala von 0 bis 10, wie sicher ist es, dass sie an der Wahl teilnehmen werden. Alle die 10 sagen, nehmen wir als voll. Der Rest wackelig. Das heißt, da kommt bei uns raus auf der 10er-Position 61%. Und dann schauen wir uns an, wie ist das bei den einzelnen Wählerschaften. Und da sehen wir zum Beispiel, dass bei ÖVP-Wähler und Wählerinnen, als auch bei der grünen Wählerschaft, die sind überschnittmobilisiert. Was heißt das? In diesen Gruppen geben die Menschen zu 75% an, dass sie zur Wahl gehen werden. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu nicht freiheitlichen, sondern Neos und Sozialdemokraten, die liegen deutlich Unterschied, deutlich unter diesen 61%. Das heißt, die sind noch nicht ausreichend mobilisiert. Und so misst man das. Ja. Die Zahlen zeigen uns nur, ob ein Unterschied signifikant ist oder nicht. Und dementsprechend können wir sagen, die sind gut mobilisiert und die anderen sind weniger gut mobilisiert. Die KPÖ-Wählerschaft liegt ziemlich genau im Schnitt. Die gehen aber, das größte Problem für LKK könnte sein, dass die alle sagen, die K hat eh schon gewonnen. Und das Lustige ist, wie die Umfrage publiziert wurde von der kleinen Zeitung, sind schon am nächsten Tag die Grünen und die Sozialdemokraten mit ihren Botschaften rausgegangen. Die Grünen haben sofort gesagt, die K gewinnt. Wer eine linke Regierung, Stadtregierung will, muss die Grünen wählen. Und die Sozialdemokraten haben das in einer ähnlichen Form gemacht.
Warst du damals 21 auf der guten Seite, also prognosentechnisch? Oder?
Ich habe Gott sei Dank damals keine Umfrage gemacht.
Wie groß ist deiner Meinung nach, ich kann mir die Antwort denken, aber trotzdem ist die Frage nicht uninteressant, wenn man jetzt den Bundestrend, die Bundesstimmung jetzt hernimmt und die politische Großwetterlage, wie viel Einfluss?
Wenig.
Obwohl sie so gefühlt miserabel ist, die Stimmung?
Ja, aber die Menschen unterscheiden ganz klar zwischen den Wahlebenen.
Ist das immer so und wird das immer so bleiben?
Naja, ob es immer so bleiben wird, weiß ich nicht, aber die Unterscheidung ist schon relativ klar. Also woran merkt man das zum Beispiel bei Europaparlamentswahlen, die ja noch am ehesten einen bundespolitischen Trend abbilden könnten, hat zum Beispiel die Freiheitliche Partei oft das Problem, dass sie ihre Wähler dort gar nicht hinbekommt zu dieser Wahl. Ist auch bis zum Gewissen ganz verständlich, ich kann nicht dauernd auf eine Institution kritisieren und schimpfen und dann sagen, aber geht's hin und wählt uns da trotzdem hinein. Das ist dann halt eine Schere im Kopf für die Wählerinnen und Wähler. Also das heißt, auch das ist eine Unterscheidung von Seiten der freiheitlichen Wählerschaft. Die unterscheiden ganz klar, ich war auf der Bundesebene, bin ich dabei, bei der Europaparlamentswahl bin ich nicht dabei. Und die Menschen machen das. Und auf lokaler Ebene spielt der Bundes- oder Landestrend keine Rolle. Siehe die Steiermark. Ja? Also die Freiheitliche Partei hat sowohl bei der Nationalratswahl als auch bei der Landtagswahl 2024, die ja beide sehr knapp hintereinander stattgefunden haben, in Graz jeweils 21% geholt. Jetzt weisen wir sie aktuell bei 15 aus. Und die Freiheitliche Partei hat österreichweit im urbanen Raum kann sie ihr Potenzial, das sie dann eigentlich auf Landesebene und auf Bundesebene hätte, einfach nicht ausschöpfen. Also das sieht man schon, wie die Menschen deutliche Unterscheidungen machen.
Wir bleiben gespannt. Vielleicht noch so eine Abschlussfrage in diese Richtung. Wärst du politischer Berater? Wie stehst du zu dem Thema Wahlen vorverschieben? Gibt es diesen günstigeren Moment wirklich? Ist der eingebildet? Beruhigt der gewisses Klientel oder
finde ich lustig, das heißt, wärst du politischer Berater, weil in manchen Fällen bin ich es ja nur
parteipolitischer Berater.
Ja, aber ja. Compliance-technisch ja. Bin ich in Graz nicht engagiert. Ja. Ja. Aber ja, sicher macht das manchmal Sinn. Ja. Also es kann unterschiedliche Komponenten haben. Zum Beispiel ist es so, dass in Niederösterreich und im Burgenland wird aktuell immer Ende Jänner gewählt. Und das kommt halt auch nicht von ungefähr, weil es gibt halt den Break mit den Weihnachtsferien und dann mit dem Neujahrsstart. Und das nützt tendenziell natürlich den Regierenden und den größeren Parteien. LKK hat das nach vorne verlegt, weil sie sich möglicherweise auch einen Sommer ersparen wollte, wo sie im Wahlkampf ist, aber sie haben sich möglicherweise auch ausgerechnet, dass sie einfach bessere Chancen haben, ihre Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, anstatt nach einem Sommer wieder die Mobilisierung hochzufahren. Ja? Aber das müsste man am Ende des Tages die kommunistische Partei fragen, warum sie es nach vorne verlegt haben.
Und dass es dann zufällig an dem Formel-1-Wochenende, das ist Zufall, ne? Das
ich gehe davon aus, aber I don't know.
Okay, na passt, dann schließen wir den Punkt einmal, genug politisiert. Gerne. Vielleicht ist eher zu deiner Branche erwähnt, ähnlich wie Versicherungen und Banken, jetzt nicht ganz so sexy, zumindest in einer
Ich finde ja total, aber...
Du bist in einer kleinen Blase unterwegs, aber jetzt für die Mehrheit der Menschen. Ne? Jetzt verdienst du dein Geld damit, die öffentliche Meinung zu messen. Ja, also jetzt irgendwie sehr, einfach formuliert.
Sehr vereinfacht formuliert. Weil ich könnte auch für eine Versicherung ihre Kunden befragen.
Natürlich, ja, das stimmt.
Kleiner Hinweis.
Aber findest du jetzt, du hast Ibiza erwähnt, aber gerade der Umgang oder die Wahrnehmung der Bevölkerung mit Meinungsforschung grundsätzlich in Bezug auf politische Wahlen, Umfang etc., das mit dem sogenannten Beinschab-Tool, mit dieser Thematik ORF, Sora, E-Mail, SPÖ-Beratung, dass da irgendwas ins Rutschen gekommen ist, in der Glaubwürdigkeit, seid ihr unbeliebter als Journalisten oder Politiker? Oder
das Gute ist ja, dass wir natürlich immer das Vertrauen von Institutionen und von Berufsgruppen abtesten, nur nicht die Meinungsforscher. Wobei man dazu sagen muss, es wäre natürlich ein bisschen absurd, wenn ein Meinungsforschungsinstitut sagt, wie viel Vertrauen haben Sie zum Meinungsforscher? Ich meine, könnte man natürlich auch machen. Aber ja, es gäbe einen gewissen Bias. Ja. Ich glaube gar nicht so sehr, dass sich das über die Jahre oder Jahrzehnte verändert hat. Also man muss dazu sagen, ich bin seit 1997, 98 in diesem Geschäft, habe schon einiges erlebt. Es gab zum Beispiel im Jahr 2001 eine Enquete im Parlament, weil man auch 1999, hat es damals geheißen, da ist man nicht so gut gelegen bei den Wahlen, da waren ja auch Kärntner Landtagswahlen und so. Und da gab es extra eine Enquete, wie man denn damit umgeht vor Wahlen mit der Umfrageforschung. Also es gibt ja Länder, wo 2 bis 3 Wochen vor der Wahl zum Beispiel keine Umfragen publiziert werden dürfen. Ich halte das ganz ehrlich für Makulatur, weil kein Wähler und keine Wählerin lässt sich von einer Umfrage beeinflussen, was ihr Wahlverhalten betrifft. Es gibt übrigens, kleiner Hinweis, ein Interview mit einem deutschen Kollegen in der NZZ, der übrigens dasselbe behauptet. Er sagt, das ist im geringsten Bereich. Wäre es nämlich anders, hätten wir am Wahltag immer recht. Aber das ist ja bekanntermaßen nicht so. Wir liegen sehr gut. Der Kollege Enser Jedenasik von der Politikwissenschaft sagt immer, die letzten 30 Jahre auf Bundesebene meistens eine sehr, sehr gute Einschätzung. Je kleiner es wird, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück zu Graz, je kleiner es wird, lokaler, desto problematischer wird es. Also das heißt, es gab damals schon eine Enquete im Parlament, wo das besprochen wurde es war immer wieder, waren Umfragen ein Aufregerthema. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es hier eine Verschlechterung gegeben hat. Nächster Punkt, Umfragen gehen, man verzeiht mir den Ausdruck, wie Sau. Also das heißt, wenn wir eine Umfrage machen, wir haben Kooperationspartner ist die Zeitung Heute und ATV, der Fernsehsender. Wenn wir für die eine Umfrage machen und die spielen das insbesondere über Online-Medien hinaus, dann haben die Zugriffe, das ist unglaublich. Ja, also da gehen die Klickraten hinauf. Warum? Weil die Menschen schauen sich das immer an, das Ergebnis, und sagen, die denken genauso wie ich, die Mehrheit, klar. Oder lauter Trotteln, die kennen sich nicht aus, die denken genauso nicht wie ich eben. Ja. Und das ist so ein bisschen, wenn du so willst, auch ein bisschen modernes Horoskop. Was hat das mit meiner Person zu tun? Aber wir sehen, dass die Menschen da eine hohe Affinität dafür haben, egal wie das Image ist. Okay. Ja? Also ich glaube im Großen und Ganzen, dass es nicht so schlecht ist. Ich glaube auch nicht, dass es sich rasend verschlechtert hat. Ja, natürlich war Beinschab und Sora würde ich jetzt nicht in dieselbe Waagschale werfen. Das waren zwei unterschiedliche Themen, die es da gegeben hat. Aber ich sehe da kein großes Problem. Und letzter Punkt dazu. Es wird dann immer wieder auch gesagt, ja, und ihr müsst aufpassen, weil das ist für eure Umsätze, für euer Geschäft so schlecht. Also um eine Branche brauchst du keine Sorgen machen. Um die Markt- und Meinungsforschung. Also wir stehen ganz, ganz ausgezeichnet da.
Okay. Ähnlich wie Versicherungen und Banken.
Das heißt, möglicherweise. Aber mit denen wollen wir nicht in einen Topf geworfen werden.
Das Business boomt. Aber eigentlich könnt ihr trotzdem nur verlieren. Weil wenn ihr recht habt, sagen alle, ja gut, das ist deren Job. Und wenn ihr nicht recht habt, seid ihr die Sündenböcke.
Ja, ja, das ist, da hast du vollkommen recht. Das ist interessanterweise genau etwas, was ich im Vorgespräch mit der kleinen Zeitung für die Graz-Umfrage eben gesagt habe, wo ich auf die ganzen Unwägbarkeiten hingewiesen habe. Und genau das habe ich gesagt. Ich muss nur leider Gottes hier Frank Sinatra zitieren. Und ich glaube, ja, That's Life ist die heimliche Hymne der Meinungsforschung. Und da gibt es ja die kurze Textzeile, I can't deny it. Und ich habe schon meiner Frau wahnsinnig oft gesagt, nie mehr, wieder mache in Kärnten auf lokaler Ebene eine Sonntagsfrage zu einer kommenden Wahl. Und ich mache dann da immer wieder.
Das heißt, so ein bisschen Sadomaso steckt in
die. Nein, steckt die Sadomaso, wir wollen es uns selbst beweisen. Wir wissen ja, also es ist ja ganz einfach für die Hörerinnen und Hörer, Sozialforschung, Umfrageforschung kann ja nicht exakt messen. Es geht einfach nicht. Es gibt eine Schwankungsbreite, es gibt eine verzerrte Stichprobe, es gibt einen schlechten Fragebogen, es gibt Fragestellungen, wo die Befragten uns keine unter Anführungszeichen korrekte Antwort geben. Das hängt vom Thema ab. Wenn ich dich frage zum Beispiel zum Thema, welches Auto fährst du und welche Marke und welches Modell, dann wirst du mir die unter Anführungszeichen Wahrheit sagen. Wenn es in den Intimbereich geht, wenn es in den finanziellen Bereich geht, wenn es in den politischen Bereich geht, dann wird man halt vorsichtiger. So, aufgrund all dieser Rahmenbedingungen ist ja die Einschätzung für den Wahltag eine sehr, sehr schwere. Und dementsprechend wollen wir uns aber immer wieder selbst beweisen, dass wir es doch können, obwohl wir wissen, es ist immer eine Himmelfahrt. Ja, das ist ganz klar. Und wir warten auch immer bis zum Wahltag. Aber, und das muss auch gesagt werden, das, was ihr in den Medien lest, das ist ja bei uns nicht einmal die Spitze, sondern der Spitzerl des Eisbergs. Also je nachdem, in welchem Bereich du als Meinungsforscher verortet bist, weil es gibt zum Beispiel nur Medizinforschung, ja, es gibt Forschung in die Handelsmarktforschung, es gibt die Werbemarktforschung und dann gibt es halt ein ganz kleiner Teil, ist die politische Forschung und auch das, was ich mache, ist wiederum nur der Spitzel, weil wir machen Befragungen für Parteien, für Institutionen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr breites Feld und ganz ehrlich, da interessiert uns die Sonntagsfrage genau Nüsse, weil es geht nicht um Prognostizieren, sondern wir erheben immer Stimmungen und geben dann unserem Kunden einen Weg mit, wie kommt man an die Zielgruppe ran. Wir haben immer nur drei Fragen. Wir haben die Frage, wer ist die Zielgruppe unseres Kunden, wie tickt die Zielgruppe, wie erreiche ich die Zielgruppe. Das sind unsere Themen, die wir bearbeiten. Die Sonntagsfrage der Wahlprognose, ganz ehrlich. Also da zitiere ich meinen Kollegen Werner Beutelmeier, ich glaube, der vor 25 Jahren irgendwann gesagt hat, es ist vollkommen egal, was am Wahltag ist. 5 Tage später haben es die Leute wieder vergessen. Und ich glaub, der Kollege Beutelmeier hat recht.
Ich glaube, auch viele Politiker denken so.
Wir sind aber keine Politiker.
Bestimmt. Aber vielleicht das Biografische, jetzt wissen wir, okay, Peter Haig hat erleichtert und was so Ader in sich. Aber wie war der kleine Peter unterwegs? Hat der auch Lust an dem Unmöglichen gehabt? Oder willst du mir erzählen, dein Traumberuf war es, Leuten hinterherzulaufen, hinterher zu telefonieren und zu fragen?
Nein, ich mache das ja nicht selber. Okay, das erste. Lustigerweise, also ich habe einmal Interviews geführt, das war in einer Flüchtlingsunterkunft damals im Bosnienkrieg, da haben wir bosnische Flüchtlinge für die Universität interviewt. Damals haben wir schon gedacht, das ist ein wahnsinnig interessanter Job, aber es tut mir wahnsinnig leid, ich bin der Gerhard Schröder der österreichischen Marktforschung, ich wollte es schon in der Oberstufe in der Schule werden. Nämlich nicht Bundes. Er hat keine so schlechte Karriere hingelegt. Ja. Aber also ich wollte das eigentlich schon immer machen und ich habe unlängst eine alte Schulkollegin getroffen und die hat zu mir gesagt: Peter, du warst einfach immer ein Nerd. Ich meine, du hast dich für Politik interessiert, hat sich kein Mensch dafür von uns 16, 17, 18-Jährigen interessiert. Also so war der kleine Peter.
Ja, ich verstehe es, aber es braucht trotzdem also dieses. Ich muss Menschen abfragen und ich muss sie mit Fragen belästigen zu Themen, auf die sie wahrscheinlich keinen Bock haben. Das stellt man schon lästig vor oder anstrengend.
Nein, aber wie gesagt, also das, ich mache nicht die Feldarbeit selbst.
Aber das muss ich ja machen.
Ja, klar, aber mein Gott, das ist halt ein Geschäft und da gibt es Menschen, die sind dafür, insbesondere bei online haben wir das Problem nicht mehr. Die Menschen melden sich ja online, also wir rufen die ja nicht an und sagen, beantwortet unseren Online-Fragebogen, sondern Menschen melden sich für Befragungen. Und die sind dann in einem sogenannten Panel verortet. Dort bekommen sie dann auch, wenn sie einen Fragebogen beantworten, ein sogenanntes Incentive. Das kann Geld sein, das kann Punkte auf Amazon sein, wie auch immer. Ja. Die machen das wahnsinnig gern. Da haben wir das Problem, dass die irgendwann so Umfrageexperten werden. Ja. Wenn wir am Telefon sind, dann haben wir bei der älteren Zielgruppe überhaupt kein Problem, weil da ruft endlich wer an. Das ist tatsächlich zum Teil eine soziale Frage. Ja. Und wir haben Interviewer und Interviewerinnen, die das wirklich gerne machen und die prädestiniert dafür sind, mit Menschen eine Vertrauensebene aufzubauen. Und auch noch ganz wichtig, das ist ja nicht mehr so wie früher zu meiner Zeit, dass das ein Studentenjob ist. Die Leute sind heute angestellt. Das sind top ausgebildete Interviewer. Also dieses Bild, das du hast, habe ich gar nicht. Das ist das Erste. Das ist einmal nur die Feldarbeit. Was ich so spannend finde, ist, dass man Einstellungen, Werte, Motive von Menschen messen, das ist jetzt gefährlich, weil wir sind ja keine, wir kommen nicht Naturwissenschaft, sondern sozialwissenschaftlich messen kann und das in Zahlen gießen kann. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend. Und ich finde es dann spannend, wenn ein Ergebnis rauskommt, wo ich sage, ah, das hätte man nicht gedacht. Ja. Weil es gibt bei uns auch einen Standardsatz in der Branche, der lautet, Umfragen sind zu 80% die Bestätigung vorhandenen Wissens. Ich stehe nämlich oft bei Vorständen und die sagen dann, das haben wir eh schon gewusst. Sage ich, naja, aber jetzt haben sie die Bestätigung dafür.
Ich möchte nur richtig stellen, es ist nicht meine Meinung, sondern es gibt Stimmen, die das behaupten.
Ja, sehr das schön gesagt. Ja. Ausgezeichnet.
Ja. Vielleicht noch zum Abschluss. Wie gesagt, du bist ja auch ein politischer Mensch, kennst die Akteure, die Themen. Wie politisch verrückt ist Österreich?
Gar nicht.
Oder ist es immer nur sozusagen diese Wahrnehmung der aktuellen Zeit oder der, weiß ich nicht, aktuellen Beobachter, es ist jetzt gerade ganz schrecklich, die Koalition, die wird auch nicht lang halten und die Stimmung geht immer weiter runter. Oder ist das eine Tendenz oder ist es immer nur die aktuelle Wahrnehmung, die subjektive?
Wie lange haben wir noch Zeit? Weil, ja gut, dann machen wir es ein bisschen größer auf. Das ist natürlich der neuen Zeit geschuldet. Es gibt den bekannten Historiker Oliver Radkolb, bei dem ich selbst auch zu meiner Zeit an der Uni ein Seminar gemacht habe. Und der Oliver Radkolb hat jetzt unlängst in einem Interview gesagt, die heutige Zeit ist sehr, sehr vergleichbar mit der Zeit rund um 1900. Auch damals haben sich die Menschen darüber beklagt, dass die Welt sehr schnell geworden ist, sehr unübersichtlich geworden ist. Und ich glaube, das ist das Thema unserer Zeit. Wir haben eine Permanent- und Dauerbeschallung durch die neuen Medien, durch die Digitalisierung der Welt ganz grundsätzlich. Es ist unfassbar schnell geworden. Wir haben aktuell keinen positiven Ausblick, egal was Wirtschaft betrifft, was kriegerische Auseinandersetzungen betrifft. Und das alles beeinflusst unsere Stimmung und unser Verhalten. Und manchmal denke ich mir, vielleicht war die Zeit in den 80ern gar nicht so schlecht. Also ich war 15, wie Tschernobyl passiert ist. Und wir haben einmal nach 5 Tagen, hat man mal so gehört, da war was. Und dann hat es geheißen, hat der Karl Michael Belgredi noch im Wetterbericht gesagt, da war irgendwas, der Wind kommt eh von West nach Ost, das war es eh hinüber. Und dann hat es geheißen, du darfst keine Schwammerl essen und nicht mehr Fußball spielen. Stell dir vor, Reaktorunfall Tschernobyl oder Saporischa jetzt, was da los wäre. Und damals haben wir es einfach nicht gewusst. Und die Zeit war schon entspannter und das alles führt dazu, dass wir heute in einer sehr, sehr aufgeregten Zeit leben, wo wir alle das Gefühl der Überforderung haben und dementsprechend ist die Stimmung so schlecht und wir geben, da möchte ich mich für die Regierung ein bisschen aufs Gleis hauen, wir geben den Regierenden auch keine Zeit mehr. Es muss alles sofort und jetzt und in der Sekunde passieren und auch die Auswirkungen müssen sofort ausgestaltet sein. Und das geht halt nicht.
Aber glaubst du nicht gleichzeitig, es gibt ja immer natürlich diese Wahrnehmung, die bestätigte Wahrnehmung, dass natürlich der Politiker, die Politiker lebt von der Glaubwürdigkeit. Ne?
Ja, natürlich.
Jetzt hat man aber nicht das Gefühl, wenn man sich, wie gesagt, die immer gleichen Phrasen, die immer gleiche Wiedergabe von Nullsätzen anschaut, dass gerade in dieser Zeit, wo es halt auch dieses mediale vielseitige Angebot gibt und man noch mehr durch Glaubwürdigkeit sich positionieren könnte, aber man hat das Gefühl,
Na gut, wär's.
Es wird das Risiko gesehen, dass man halt auch Fehler macht, ja, und ja, mit Social Media natürlich für Angriffsfläche bietet. Und dann ziehen sie sich noch weiter zurück in die nächste Phrase, obwohl es eigentlich so dieses, es war noch nie so leicht, finde ich, weil jeder sich relativ gleich positioniert und gleich darstellt, irgendwie anders zu wirken und eben nicht so nach System, nach Apparat, nach Gleichsprech. Und irgendwie, es passiert halt trotzdem nicht. Das ist ja keine Hexenwissenschaft oder da brauche ich ja keinen Nobelpreis dafür, da was anderes zu machen, weil gefühlt passiert es halt nicht.
Warum? Ja, es kommt sehr, sehr, sehr oft aus einer Haltung der Überforderung und der Unsicherheit. Menschen, die, wie du es richtig sagst, so diese Standardsätze haben, die wurden auch darauf geschult. Interessanterweise findet man das auch sehr, sehr häufig mittlerweile bei Sportlern, was auch kritisiert wird, interessanterweise. Und auf der politischen Ebene haben wir es auch. Welcher Regierungspolitiker oder Politikerin hat deiner Ansicht nach die größte Glaubwürdigkeit?
Der da nicht redet wahrscheinlich, ne?
Na, aber Frage an dich. Wen würdest du da benennen? Wen siehst du in der Regierungsmannschaft aktuell als den, wo du sagst, der wird schon ganz gut ankommen?
Ich bin neutrales Element.
Okay, Markus Matterbauer. Ja, Markus Matterbauer ist klar positioniert, linker Ökonom. Ja. Matterbauer hat keinen Standardsprech. Matterbauer spricht ganz frei von der Leber weg. Warum kann er das? Weil er weiß, worüber er spricht. Er hat eine fundierte Ausbildung, fundiertes Wissen. Er ist anerkannter am Ökonom. Die Menschen wissen, wo er steht. Und trotzdem kommt er deutlich besser an als seine Kolleginnen und Kollegen. Also das geht schon. Aber Matterbauer ruht in sich. Matterbauer ist sich dessen, was er kann und weiß, seiner selbst sicher. Deshalb kann er so agieren. Die meisten in der Politik, die nicht so agieren, sind meistens sehr, sehr unsicher und deshalb dann auch nicht authentisch.
Aber allein, um dir zu widersprechen, würde ich jetzt anführen, es geht ja nicht immer nur um jetzt Floskeln, die man jetzt eins zu eins wiedergibt, weil sie irgendwer aufschreibt, sondern es geht auch darum, wie man Themen benennt, ob man sie benennt.
Ja, ja.
Und da könnte man jetzt anführen, macht Sinn, bei einer Budgetrede 20 Minuten über den Iran zu reden, ist für mich halt auch eine Form von ausweichender...
Nein, überhaupt nicht, weil es ist interessant, es wird immer, also heute so ausreden, es war immer so, ja, ein Ölpreisschock. Der Ölpreisschock in den 70er Jahren war da, wo die OPEC einfach die Förderung zugedreht hat und siehe da, die Preise sind in die Höhe gegangen, es gab eine Energiekrise und dass es einen weltpolitischen Einfluss gibt, insbesondere beim Thema Energie, ist nothing new. Warte, ganz kurz. Und jetzt gibt es aber einen Unterschied. In den 70er Jahren ist man einfach hergegangen und hat gesagt, wir sparen jetzt Energie. Der Herr Bundeskanzler Bruno Kreisky hat damals gesagt, er empfiehlt die Nassrasur, weil mit dem Elektrorasierer verbraucht man Energie, kein Schmäh. Ja. Weiters hat man gesagt, jeder biegt sich ein Auto aufs Pickerl, wo da ein Wochentag draufsteht und wir fahren einen Tag nicht mit dem Auto. Hat das irgendwen gestört? Nein, hat es nicht. Und ich sage doch, warum nicht? Ja? Weil diese Generation hat die Stunde Null im 45er-Jahr erlebt, wo es nicht einmal Penicillin gescheit gegeben hat, damit man die Leute versorgen hat können. Das heißt, unsere Gesellschaft heute hat nicht mehr diese Resilienz, die die Vorgängergenerationen hatten. Und deswegen regen wir uns über alles auf. Nächstes Thema, Corona. Wenn du meinem Großvater, der 1905er-Jahrgang war und Hilfsarbeiter, zwei Weltkriege miterlebt hat, die spanische Grippe 1920-21 erlebt hat. Wenn du den heute gesagt hättest, ja, blöd, in der Corona-Pandemie, da haben wir zu Hause sitzen bleiben müssen, hätte er gesagt, was? Ihr habt zu Hause sitzen bleiben müssen, damit ihr euch selber schützt. In der Zwischenzeit haben sie noch einen Impfstoff gesucht und ihr habt das bezahlt bekommen. Der hätte uns ausgelacht. Der hätte gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ja? Und das ist das Problem der heutigen Zeit. Wir haben das Problem, dass wir nicht mehr resilient sind. Ja, dass wir nicht bei manchen Themen sagen, bitte komm, ja, nicht leicht, aber wir werden es durchdrucken. Und das letzte Wort dazu, neues Buch von Francis Fukuyama, der geschrieben hat 1992, das Ende der Geschichte. Der hat jetzt geschrieben, ja, es gibt diesen Umbruch, ja, es gibt einen Zulauf zu populistischen Parteien. Und weißt du, warum er sagt, warum das ist? Aus Langeweile. Und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Ich will dir jetzt keine Grundsympathie in Richtung Matterbauer unterstellen und du bist jetzt sehr weit gegangen Richtung Stunde Null Corona, aber vielleicht nur als abrundenden Punkt, es klingt halt vielleicht auch in der Wahrnehmung so, wenn Politiker in der Beschreibung einfach ganz weit weg beginnen und nicht bei sich selber, klingt das halt so, es ist immer jeder schuld, nur halt der eigene Zugang, das eigene Verhalten, die eigene Politik nicht.
Ja, ja.
Warum kann man das nicht einfach umdrehen? Einfach nur, um das Gefühl zu vermitteln, hey, wir machen auch Fehler. Das passiert wahrscheinlich in der Wahrnehmung ein bisschen
wenig oft. Aber ja, also da bin ich bei dir. Ja. Aber da bin ich wieder bei diesem Thema Unsicherheit. Ja. Dass das viele Politikerinnen und Politiker einfach nicht so agieren, wie du das jetzt beschrieben hast, weil sie eben so unsicher sind. Aber das ist beim Matterbauer nicht der Fall. Beim Matterbauer sagt er zum Beispiel auch immer, ich würde eine Erbschaftssteuer machen, wir bringen es halt nicht durch. Ja. Er sagt selber, er bringt es nicht durch.
Ja, aber was ist unsicher? Das ist dein Beruf.
Nein, das ist ich rede jetzt nicht vom Matterbauer, sondern ich rede von ja, ja, nein, ich, nein, nein, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die in diese Positionen kommen, die eigentlich dort überfordert sind. Wurscht, ob das der Beruf ist oder nicht. Und außerdem, jetzt können wir auch darüber diskutieren, Max Weber hat gesagt, der Politiker ist ein Beruf. Ich glaube, es ist mehr Berufung als Beruf. Ich sehe es ja nicht als klassischen Job, aber die Menschen kommen in diese Position sehr oft und sehen dann, eigentlich bin ich hier nicht richtig.
Okay, wir müssten die Grundsatzfrage stellen überhaupt, wozu Politik, das machen wir wahrscheinlich ein anderes Mal.
Sehr
nicht
gerne.
Mehr heute. Du wolltest mir am Ende noch sagen, wie viel Prozent die KPÖ in Graz dann haben wird?
Wir weisen sie aus in einer Schwankungsbreite von 29-35% und ich hoffe, dort schlagen sie irgendwo auf.
Wir reden wieder. Bis dahin, Dr. Peter Haig, vielen Dank für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
Danke.